weit und auch weich machst, sodass die Saat deines Wortes auf guten Boden fällt. Und bring Frucht 30, 60, ja sogar bis 100-fach in Jesu Namen. Amen. Das Thema von Judas Brief ist ja Abfall vom Glauben, weil Paulus sagt ja schon, am Ende der Zeit wird ein Abfall geben. Und das ist ja nichts Neues. Aber trotzdem ist bemerkenswert. Warum? Weil Jesus selbst hat das schon vorausgesagt, als er Richtung Ende, kurz vorm Kreuz, das gesagt hat. Ja? Es kommt eine geistliche Täuschung. Es kommt wirklich, wo du nicht mehr unterscheiden kannst. Gleichnis von Unkraut und Weizen. Stimmt's? Sieht gleich aus beim Wachsen. Aber der eine ist die sogenannte Taumellolch oder genannt Rauschgras oder Tollgerste. Ich habe nochmal recherchiert, was ist das jetzt, was da gemeint ist mit diesem Unkraut? Es ist wirklich tatsächlich ein Rauschgras. Wenn du das isst, bist du wie ein Rauschmittel, bist du wie Tollgerste. Also es sieht wie Gerste aus, aber dann bist du... Und das ist genauso. Das ist ein Unkraut, das selbst ein erfahrener Bauer nicht von Weizen unterscheiden kann. Deswegen sagt Jesus, du kannst nicht das rausreißen. Du musst es zusammenwachsen lassen. Und dann sieht anders aus. Am Anfang sieht ähnlich. Deswegen ist auch hier, es geht um Fälschung. Es geht wirklich um diese Apostasie, ja, diese Abfall vom Glauben. Abtrünnigkeit. Paulus sagt das schon. Und deswegen sagt er, hey, interessant, wenn du das Neue Testament liest, es gibt nur ein einziges Buch von 27, wo keine Erwähnung von Abfall vom Glauben. 26 Bücher im Neuen Testament, sprich, oder warnt vor diesem Abfall, von falscher Lehre. Nur ein einziges Buch, ein einziges Brief erwähnt das überhaupt nicht. Und das ist Philemons Brief. Paulus entschuldigt sich für an Philemon, der gesagt hat, hier, der Onesimus ist ja von dir abgehauen. Nicht von falscher Lehre, aber 26 Bücher im Neuen Testament redet von falsche Lehre, dann weißt du, wie wichtig das ist, wenn das ganze Neue Testament bis auf einen Brief davon redet. So, drei grundlegende Lektionen, die wir heute Morgen, Judas Vers 5 bis Vers 11, lesen. Erste ist, Wahrheit braucht eine Erinnerung. Vers 5. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. So, Judas appelliert an das, was sie bereits gewusst haben. Das sind ja fast alle Juden, zu dem er hier geschrieben hat. Das heißt, er kennt, also sie kennen die Geschichte, ja? Und deswegen gesagt, hey, es ist nichts Neues, was ihr euch hier schreibt. Ihr kennt das, ja, ihr wisst das. Aber ich will nur euch erinnern. So, das ist ihr Prinzip. Wahrheit braucht eine Erinnerung. Ja, Lektionen müssen erinnert werden, ja, damit das aktiv ist. Die Wahrheit wird in der Gegenwart Wirkung zeigen, wenn wir wirklich von der Vergangenheit erinnern. Deswegen zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, die Amerikaner denken an 9-11. Ja? Ist wichtig. Ich sage, hey, wir haben immer wieder Holocaust-Gedenktag. Nie wieder. Ja? Aber nie wieder ist leider in den letzten Zeiten wieder passiert. Deswegen haben wir gesagt, nie wieder ist jetzt. Ist immer wieder wichtig, dass wir daran erinnern. In ein paar Wochen Wiedervereinigung. Ist das schön? Das einfach zu gedenken, was für eine Gnade Gott unser Land geschenkt hat, dass diese Wiedervereinigung so friedlich verlaufen, dass alles, das war wirklich Wunder. Stimmt's? Ich bin, wie gesagt, in dem Jahr gekommen, am Anfang des Jahres 89, nach Deutschland im Januar. Und dann im Herbst sehe ich da, ich sage, sag mal, was ist denn hier los? Vor meinen Augen im Land, die Wiedervereinigung Deutschland ist einfach, ja, ohne Blutvergießen, ohne alles. Das war die Gnade unseres Herrn. Amen. Ist immer wieder gut, daran zu denken. Deswegen sagt hier Judas, hey, ich möchte euch daran erinnern. Das, was ich schon gewusst habe. Ja? Die Wahrheit braucht eine Erinnerung. Übrigens, das ist auch das Ziel der Predigt, warum ich Sonntag für Sonntag predige, ist das. Ja? Matthew Henry, einer der berühmtesten Bibelkommentator aus England. Predigen ist nicht dazu da, uns in jeder Predigt etwas Neues zu lehren. Oder? Das, was ich hier sage, kennt ihr. Das ist nicht dazu da, was Neues, sondern um uns in Erinnerung zu bringen. Um uns an Vergessenes zu erinnern. So, das ist das Ziel. Euch zu ernähren. Das ist ja genau das, was Gott auch zu Volk Israel immer wieder macht. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 2. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang durch die Wüste führt. Oder führte. Ja? Das ist ein Gebot, daran zu erinnern. Ja? Was Gott ihnen gegeben hat. Ja? Was hat Gott ihnen gegeben, damit sie das jedes Mal erinnern? Das Passafest. Stimmt's? Was sollen sie daran erinnern? Durch Passa? Wie Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Oder? Immer wieder, jedes Jahr sollen sie daran erinnern, Gott hat uns befreit. Gott hat uns befreit. Auch im Neuen Testament. Jesus sagt genau das Gleiche. Jesus nahm das Passafest und sagt zu seinen Jüngern und auch jetzt zu uns, Abendmahl, tut dies zu. Deswegen feiern wir auch Abendmahl, erinnern, was Jesus für uns vollbracht hat, getan hat. Vergiss niemals, was er, genauso wie wir, schaut euch die Wunden an, von unserer Schuld durchbohrt. Wegen uns ist er gestorben. Er muss nicht. Aber er hat den Preis bezahlt, weil er uns so liebt. Er möchte uns haben. Mit einer Vision, dass am Ende, wenn alles vorbei ist, dass er eine Braut bekommt. Du nicht. Deswegen erduldete er das Kreuz. Wahrheit braucht Gedächtnis. Römer 15, 15. Wenn ich euch trotzdem geschrieben habe und teilweise in einigen Punkten sogar recht offen, dann deshalb, weil ich euch einige Dinge in Erinnerung rufen wollte. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, 2. Petrus 1, 12, 13, auch wenn ihr sie bereits kennt, merkt, ne, gesagt, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln. Hey, nicht schlafen. Predigt ist dazu da, um euch wach zu rütteln. Solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. So, die Wahrheit muss in jeder Generation bekräftigt werden, eingeführt werden, in Erinnerung gerufen werden und wiederholt werden. Immer wieder, immer wieder. Dass damals Anabaptist die Wahrheit über Taufe entdeckt hat, deswegen gesagt, muss ich immer wieder sagen, hey, Taufe ist wichtig. Leider, durch unsere Staatskirche irgendwie ist diese Wahrheit verfälscht worden, wo Babys getauft wurden ohne Glauben, wo die Bibel doch klipp und klar sagt, aufgrund des Glaubens. Stimmt's? Und deswegen ist immer wieder eine Abweichung, wo wir dann sagen, das ist leider, wie gesagt, man beraubt die Erfahrung zum Glauben kommen und dann durch Glauben dann getauft werden. Deswegen ist es wichtig. Und dann die Wahrheit, dass auch Martin Luther entdeckt hat. Stimmt's? Man lebt aus Glauben. Glauben allein. Und nicht aus Werke. Und da wollen wir immer wieder erinnern. Wir sagen, hey, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und natürlich auch unsere Pfingstliche. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Immer wieder. Wir sagen, hey, du kannst das Christenleben ohne den Heiligen Geist nicht packen. Aber Gott schenkt dir das. Und deswegen ist er, hey, das ist die Wahrheit. Es gibt mal eine Zeitschrift, die das sagte, gesagt, Menschen behalten 25% von dem, was sie hören. Ja, das ist für mich immer jeden Sonntag Ermutigung. Ja. Die behalten nur 25%. Ja. Du ackerst und bereitest sie vor und so, dass das, und am Ende, manchmal sogar schon draußen, ich sage, was war das nochmal? Was war die Predigt? Ja, sehr ermutigend. Ne? 25%! Ja? Auch wenn sie engagiert sind, wenn sie sogar Notizen schreiben. Ja? Deswegen, ja, dann, hey, muss erinnert werden. So, was wir brauchen keine neue Wahrheiten. Ja, weil das ist ja, früher habe ich in der Bibelschule gedacht, dass das, ja, von jeder Predigt muss immer was Neues gesagt werden. Man braucht nicht was Neues, sondern man braucht diese sich nie ändernde Wahrheit. Das ist, was wir brauchen. Amen. Zweitens, Gericht hat eine Geschichte. Vers 6. Ja? Judas geht zurück, gibt Ihnen einige Beispiele aus der Vergangenheit. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Jetzt ist als erstes Beispiel das Volk Israel. Wir sagen hier, ja, erinnern, was passiert ist. Beispiel Nummer 2, Vers 6. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Diese Finsternis, das Wort, es gibt ja zwei Worte, auch interessante in Hebräischen. Das eine ist diese Abwesenheit vom Licht. Das hier, das ist, wo Jesus sagt, wo Zähneknirschen. Weil hier, du weißt nicht, wo du stehst. Wenn du sitzt, weißt du nicht, ob du sitzt. Wenn du stehst, dann weißt du nicht, ob du stehst. Das ist so eine Dunkelheit, wo du denkst, da ist, da bist du wirklich hier verrückt werden. Das ist, ja, da ist keine Orientierung mehr. Das ist, und da ist genau der Ort, wo Gott die Engel hier verwahrt haben. Ist natürlich schwierig zu sagen,
Was ist das hier gemeint? Ist, weil es gibt ja Engel, die nicht verwahrt sind, sondern die Dämonen, die mit dem Teufel auch rumschwirren, in Anführungszeichen. Versteht ihr, was ich meine? Aber ist auch egal. Aber hier ist einfach als zweites Beispiel und drittes Beispiel, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise, wie sie Unzucht treiben und hinter Fremdenfleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. So, diese drei Beispiele aus der Vergangenheit dient uns als Warnung. Und zwar, Gott scheut nicht, auch diejenigen zu richten, die sich in einer gewissermaßen bevorzugten Position befinden. Erstens ist natürlich hier, ja, das Volk Israel ist ja natürlich bevorzugt. Ne? Das ist ja Gottes Volk. Oder? Wie schon bevorzugt im Vergleich zu den Heiden ist Israel bevorzugt. Sie waren in Ägypten befreit von Gott auf eine wundersame Art und Weise. Gott schickte Plagen in Ägypten, befreite sie mit starker Kraft, Wunder, eröffnete das Rote Meer. Also, was ist denn das für eine powerful Geschichte? Stimmt's? Ja? Speiste sie mit Manna. Und die Bibel sagt sogar, 40 Jahre lang ihre Klamotten nicht verschließen und Sandale und Schuhe, alles in Ordnung. Das ist natürlich eine Katastrophe für Frauen. Ja? Keine neue Klamotten, keine neue Tasche und keine neue Schuhe. Boah, geht gar nicht, oder? 40 Jahre lang. Was darf man, Ersparnisse? Spaß beiseite. Also Gott bewahrte sie 40 Jahre lang. Ja? Aber dann, was haben sie gemacht? Was ist denn das hier für, ja, für Manna? Was ist denn das für Fraß? Ach, hätten wir doch den Knoblauch. Stell dir mal vor, muss man so den gesunden Menschenverstand doch mal, ja, wenn du Sklave warst, 400 Jahre richtig geschuftet und heftig, unter Druck und jetzt bist du endlich frei und du hast nichts Besseres zu sagen, als hätte ich doch wieder in die Sklaverei zurückgeht, damit ich Fleisch esse. Und Gott muss 40 Jahre lang das ertragen, diese Gejammer, diese Motzerei, ja, Gott hat gesagt, dass es geht ihm wirklich aus den Ohren. Er kann das nicht mehr ertragen. Und weil sie das nicht glaubt, Gott hat sie gerettet, ja, Vers 5. Und nur weil sie nicht geglaubt haben, Gott hat sie dann vertilgt. Weil sie nicht das geglaubt haben, was Gott ihnen verheißen hat. Ja? Alle Erwachsenen ab 20 aufwärts. Gott sagte, okay, ihr wollt zurück, ihr wollt wirklich da wieder haben, das, was ihr haben wollt. Dieses Gebet wurde erhört. Und Gott sagte, okay, alle ab 20 aufwärts, ihr kommt nicht in das verheißene Land. Ihr werdet sterben. Warum? Warum hat das Gott gesagt? Ja, getan? Abfall vom Glauben, weil sie nicht geglaubt haben. Das, was Gott ihnen versprochen hat und verheißen hat. Sie wandte sich von Gott, sie rebellierten gegen Gott. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern jedes Mal. 10 Mal haben sie Gott getestet, versucht. 10 Mal. Deswegen das Wort 10 oder die Zahl 10 ist ja auch Prüfung, ne, Test. Zehnten ist auch eine Prüfung. Wenn du Zehnten gibst, prüf doch Gott, ob er dich nicht segnet. Du kannst Gott prüfen. Apropos Zehn, ja. Also, dann ist diese Generation bis auf zwei Menschen alle gestorben. Außer Josua und Kaleb. Die zwei haben geglaubt und auch hineingekommen in das verheißene Land. Also 40 Jahre lang war eigentlich ein Trauermarsch. Warum? Weil sie werden sterben in der Wüste. 40 Jahre lang. Jemand hat mal versucht herauszufinden und er schätzte, dass mindestens 1,2 Millionen Menschen in der Wüste starben, wenn man so aller historischen Aufzeichnungen ausgeht. Und er hat so gerechnet, dass ungefähr 85 Beerdigungen pro Tag geschieht. 85 Beerdigungen. Das heißt, 7 pro Wachstunden. 7, ja? Eine Stunde und dann lang, 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 7 Leute gestorben. Als Erinnerung, dass Gott diejenigen richten wird, die sich von ihm abwenden und auch nicht glauben. Während dieser Mensch begraben wird, als Erinnerung, Gott richtet, Gott richtet. So nochmal, er hat diejenigen vernichtet, die nicht glauben. So Unglaube führt zu Zerstörung. Das ist die erste Lektion hier. Glaubst du das, was Gott dir verheißen hat, oder glaubst du nicht? Ja. Gott wollte keine abtrünnige Ungläubige in das verheißene Land hineinbringen, sondern diejenigen, die glauben. So, der Befreier Israel wurde der Zerstörer Israels aufgrund des Unglaubens. Und denke nicht, Gott hat mich befreit, aber während dieses Leben, wenn du in Unglauben lebst, denkst du, gesagt, oh ja, alles gut. Wer das Glauben bis zum Ende bewahrt. Glauben bewahrt, nicht Unglauben bewahrt, okay? Dein Glaube bewahrt bis zum Schluss. Deswegen sage ich, hey, unser Retter ist auch unser Richter. Gott der Liebe ist auch Gott des Zorns. Was habe ich gesagt? Zorn ist ja ein Symbol oder Ausdruck seiner Liebe. Stimmt's? Gericht ist Beweis seiner Liebe. Deswegen sage ich, hey, wir können nicht das Wort hier gegenseitig ausspielen, sondern das ist beide Wesen von Gott, gehört zusammen und er ist liebevoll und er ist treu, ist gerecht. Gottes Gericht übt er aus gegen diejenigen, die sein Wort nicht glauben. Zweites Beispiel, die Engel Gottes. Engel, die den Herrschaftsbereich, Gott hat ihnen ein Space, also einen Bereich gegeben und die haben das nicht geachtet. Und diese gegen Gottes Autorität auflehnen, wo Gott dann sagt, ich muss euch, ja, wenn ihr so euch verhält, dann gibt's Strafe. Diejenigen, ja, Gericht über diejenigen, die Gottes Autorität auflehnen. Gott hat ihnen Bereich gegeben und sie haben das nicht geachtet, fallen und gesagt, nee, ich mache, was ich will. Peng, er sagt, nee. Verwahrt in dieser Finsternis. Und drittes Beispiel ist natürlich Sodom und Gomorra. Und wenn man über Sodom und Gomorra weiß, eigentlich jeden Bescheid, oder? Selbst Ungläubige weiß Bescheid über diese Story. Weil alle Kommentare, vom Alten Testament, Neuen Testament, dieser historische Beweis, ja, dieses Ereignis von Sodom und Gomorra war klar interpretiert. Ja, eine Erinnerung, was da passierte, nämlich diese Kennzeichen von ihr Lehrern, dass sie die Gnade Gottes, Vers 4, muss man vielleicht erinnern, nochmal Vers 4, die Gnade Gottes in Lüsternheit verwandeln. Die Gnade Gottes in Lüsternheit, in Unmoral. Ja. Sie sagte, Gott liebt uns. Ja. Wir können alles tun, was wir wollen. Ja. Folgt dein Herz. Kennt ihr, ja? Solche Dinge. Ja. Er versteht dich und er toleriert. Ich sage, nein. Sodom und Gomorra, diese offenbar Freiheit zu leben, unmoralische sexuelle Autonomie zu praktizieren. Ich sage, hey, ich kann lieben, wenn ich lieben möchte, ja. Ich doch, ja, Gott ist ja nicht, ja, Gott kann ja nicht gegen Liebe sein. Das ist doch nicht falsch, wenn ich liebe, wenn ich lieben möchte. Ja. Dieses sexuelle Unmoral. Interessant, dass das griechische Wort Ek Pornoio Pornia, daher kommt unser Wort Porno, Pornografie. In Unzucht, in sexuelle Verfehlung. Und auch natürlich in Sodom und Gomorra haben sie vorhin gesagt, fremden Fleisch hinterherliefen. Klar, Sünde der Homosexualität ist hier von jeder Bibellehrer hier interpretiert worden. Es ist im Laufe der Zeit so interpretiert worden, es gibt keine andere. Was Judas hier sagen will, ist einfach, ich sage, hey, Gott scheut nicht, dass sein Volk, die Engel und auch die Menschen, die in sexuell Unmoral leben, zu richten. Gott scheut nicht. Und deswegen ist, ich sage hier, diese drei Beispiele ist so klar, so können wir nicht leben. Wir können nicht in Unglauben leben, wir können nicht gegen Gottes Autorität leben und wir können nicht in sexuellen Unmoral leben. Aus diesen drei Verse haben wir schon drei Lektionen gelernt heute. So können wir nicht leben. Wir müssen im Glauben leben. Wir leben unter Gottes Autorität und wir leben heilig. Amen? So leben wir in dieser Endzeit. Dritter Punkt. Verderbtheit führt zu Abtrünnigkeit. Vers 8. Ebenso, ja, jetzt nimmt Judas die Lektionen aus der Vergangenheit und bringt sie in die Gegenwartssituation. Ebenso, aber beflecken auch diese, das ist typisch Judas-Brief, er benutzt sehr viel Wort diese. Die Typen da. Diese komischen Leute da, diese Irrlehrer und falsche Lehrer, das ist diese. Als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Biliams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korach sind sie umgekommen. Wieder drei Dinge. Typisch, Judas nochmal, der liebt diese drei. Ja, drei Dinge. Beispiel von also jetzt auch wieder. Drei. Kain, Bileam und Korah. Wir sehen hier erstmal Vers 8, die Autorität dieser Irrlehrer, sie beruhen sie auf Traum, als Träumende. Weil das ist natürlich immer aufpassen, weil Traum kann von Gott kommen, stimmt's? Was hat Prophet Joel gesagt? Am Ende der Zeit werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und die jungen Männer und jungen Frauen und dann die Ältesten, also die Älteren, bekommen was? Träume. Träume kann von Gott kommen. Aber hier, die Träume kommt nicht von Gott. Das ist von einer anderen Abteilung hier. Von unten, von Dämonen, von falschen Dingen. Weil das war ihre Autoritätsgrundlage. Ich sage, ich habe einen Traum. Und deswegen sagen, hey, sie wollen die Autorität ausüben, indem sie einfach aufgrund dieses Traums sagen. Klar, ich glaube, dass Gott Traum gibt. Es kann von Gott kommen, aber hier in dem Fall ist nicht von Gott. Sie sind so eitel, ja. Die Herrschaft aber verachten sie. Sie lehnen gegen Autorität. Das ist ja, das Wort Herrschaft ist eigentlich Autorität. Gegen alle Autorität. Autorität in der Gemeinde, die von Gott kommt. Gegen Autorität in also normalen Alltagumgang. Autorität, die Regierung und so weiter und so fort. Die sind überhaupt gegen Autorität. Ja. Warum? Eben, sie wollen tun, was sie tun wollen. So ist einfach ihr Prinzip zu leben. Ja, gesagt, ich will selber Entscheidungen treffen. Ja. Ihr Lieben, das ist keine Spiritualität, das ist keine geistliche. Geistlichkeit ist immer die Anerkennung von göttlichen Autorität haben. So ist geistlich. Wenn du geistlich bist, dann erkennst du Autorität an, die von Gott kommt. Okay? Weil ich möchte, dass wir wirklich als gute Bürger wissen, es ist die Autorität. Römer Kapitel 13, Gott hat uns Regierung gegeben. Manchmal verdienen wir nicht das, was eine Regierung haben, ist es ja klar, aber bedeutet trotzdem, dass wir beten für unsere Regierung. Wir schlucken natürlich nicht alles, weil wir müssen ja auch unsere Stimme erheben. Wenn Dinge nicht korrekt ist, muss man sagen, es ist nicht korrekt. Oder? Wir können nicht einfach sagen, ja, ja und Amen. Nee, das ist nicht so wirklich unsere Verantwortung. Aber wir sagen, wir stellen bis auf dann, wenn diese Autorität dann uns veranlassen gegen Gottes Autorität, dann müssen wir aufstehen und dann sagen, nee. Man muss Gott mehr gehorchen. Stimmt's? Aber hier auch, wie gesagt, gegen Autorität, als Träumender, gegen Herrschaften, weil sie leben in dieser Zügellosigkeit, so leben sie in Unzüchtigkeit, sexuelle Perversion, ja, um ihr Fleisch zu verunreinigen. Und Blasphemie, Lästern, ja, ist eigentlich eine Grundlage für geistliche Konfrontation. Das Wort bedeutet eigentlich Krieg. Krieg gegen Gott, ja, indem ich hier lästern, ja. Wir erkennen Gottes Autorität nicht an. So leben sie, ja. Sprechen die Dinge gegen ihn an. Ja. Und dann kommt, sagt hier, selbst der Erzengel, und das ist dann für mich wieder im Studium, ich habe ja immer in der Vergangenheit, dachte ich immer, es gibt drei Erzengel. Ich sage, Mann, ich tue Buße, ich lege falsch. Es gibt nur einen Erzengel. Warum? Dieses Wort, der, dieser bestimmte, der Erzengel, Michael. Gabriel ist kein Erzengel. Er ist nur der Bote. Er ist nicht der Erzengel. Luzifer ist auch nicht Erzengel. Interessant, dass er hier streitet mit dem Teufel, mit Luzifer, einen Wortwechsel mit ihm jetzt gehabt und richtig ein Disput, ja, eine Konfrontation. Und sage, wie dem auch sei, hier ist ja eine Sache, die wir in 5. Mose nicht kennen, nämlich, dass der Michael den Leib von Mose hier unbedingt haben möchte. Weil wir haben da in 5. Mose gelesen, der ging auf den Berg Nebo und ist gestorben und das war's. Dann kommt dann Josua runter zurück, alleine, ne? Und dann sozusagen, der ist dann der Nachfolger. Aber was mit Mose ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er gestorben ist, ne? Aber hier interessant, dass er plötzlich gesagt hat, lass mal so stehen, wir wissen nicht, aber wir wissen, dass Gott kümmert sich um Mose. Aber hier aber nochmal, Michael ist mit Respekt, und da habe ich plötzlich hier auch gelernt, ich sage, hey, was sehr oft, viele Christen sprechen den Teufel an, als ob der Teufel, ja, befehlen und so, wir binden die und dann, wir wollen, dass du weißt, also ich sage, hey, warum reden wir mit dem Teufel? Ja? Weil die Bibel lehrt nicht, dass wir mit dem Teufel reden sollen. Du sollst mit Gott über den Teufel reden. Aber du musst nicht mit ihm eine Unterhaltung starten. Sims? Warum? Ja? Nochmal aber, damit wir wissen, der Teufel, der Satan, der hat keine Angst vor dir. Oder? Hat er Angst? Nö, der hat keine Angst. Du beeindruckst ihn nicht. Ja? Das ist das, was wir immer denken. Wir schüchtern ihn nicht ein. Der hat nur Angst vor dem Gott, der in dir lebt. Darum geht es. Nicht dich. Jesus, der in dir ist. Deswegen sagt der Apostel, er, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Es gibt mal einen kleinen Spruch. Ich hoffe, dass du das nicht vergisst. Satan zittert, wenn er den schwächsten Heiligen aus seinen Knien sieht. Satan zittert vor den schwächsten Heiligen, der auf seinen Knien. Nochmal herzliche Einladung zum Gebetsabend. Wenn wir beten, der Feind zittert. Ja. Das ist der Punkt, an dem du wirklich einen Schlag kämpfst. Okay? Geh auf deinen Knien. Ja, nicht diese arrogante Rede, sondern auf den Knien. Ich habe schon mal bei unserem Leiter von Connect Group, es gibt ein Zitat, in Gottes Vorratskammer, ja, Gott hat Vorratskammer, stimmt's? Hast du schon mal gewusst? Da ist alle mögliche Dinge. Neuer Arm, neue Auge, neues Knie, alles. Kannst du bestellen. In Gottes Vorratskammer ist alles da. Liegt aber in der untersten Schublade. Du musst dich hinknien, um das zu holen. Okay? Nicht wie bei Norma oder Aldi, wo immer so schnell, direkt hier, bequem, direkt vor, ja, Regal oder so. Nein, die Beste ist immer unten. Du musst dich hinknien. Amen? So, und dann redet er von diesen drei Dingen wieder, was wir wirklich auch jetzt kurz, ich setze mal voraus, dass du die drei Typen hier kennst. Kain, Bileam und Korach. Darf ich das? Weil ich sehe hier, wir haben keinen neue Gäste in dem Sinne, sondern ich gehe mal hier unter uns. Wir kennen diese drei Typen, stimmt's? Wer kennt Kain und Bileam und Korach nicht? Hände hoch. Also, nehme an. Gut. Gehen wir, ja? Weg Kains, der Weg Kains. Was bedeutet das? Der Weg Kains. Bedeutet Religion ohne rettender Glaube. Das ist der Weg Kain. Kain wollte Gott opfern, was er opfern wollte. Ja? I did it my way. So wie ich mich lustig gemacht habe. Ich denke, Gott braucht das, deswegen gebe ich ihm das. Ja? Deswegen sage ich, hey, wann immer wir Gott auf unsere Weise anbeten, werden wir feststellen, dass das immer zu einer Katastrophe führt. Du kannst nicht Gott anbeten, wie du willst. Es gibt ein Protokoll, es gibt eine klare Anweisung, wie wir Gott anbeten sollen. Stimmt's? Und so wollen wir auch machen. Dann hier, Kain brachte ein kleines Opfer, vor dem er dachte, dass Gott das respektieren wird. Ich sage, nee, Gott hat das nicht respektiert. Ja, das ist ein Weg des Stolzes. Ich bringe, wie ich will, was ich will. Ja? Und deswegen sagt, ey, alles, was diese ich, funktioniert nicht. Religion ohne rettende Glaube. Zweitens, der Irrtum Bileams. Bileams ist ja so wie ein Prophet. Er wurde angeheuert von König von Moab, Balak, um Israel zu verfluchen. Ja? Israel kam gerade raus aus Ägypten. Könnt ihr dann in 2. Mose lesen, wie das jetzt die ganze Sache passiert. Und dann Bileam sagte, ja, ich muss erst mal beten. Und Gott hat mir nicht erlaubt, deswegen gehe ich nicht. Und dann kommt der Nächste mit noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und dann nach 3. Mal, was sagte er? Okay, ich gehe hin. Money. Und so hat er überlegt, einen Weg, wie kann ich davon profitieren, dieses Geld, ohne dass ich mich sündige gegen Gott. Weil Gott hat gesagt, du kannst nicht das aussprechen, was ich dir nicht gebe. Weil dann jedes Mal hat er ja das Volk gesegnet, ne? Aber trotzdem hat er etwas getan, was wirklich heftig war. Er hat nicht geschafft, ihn zu verfluchen, aber er hat dann geschafft, etwas auf Gottes Volk, ein Gericht, dass Gott sein Volk richtet. Er hat dann vorgeschlagen, lass uns moabitischen Frauen in die Lager von Israel schicken, indem sie die Männer verführen, dass sie dann Techtelmechtel mit ihnen haben. Und dann, während sie miteinander schlafen, sollen dann diese Frauen ihre Götzenbilder, so deswegen dann, dieser Sexualakt ist auch ein Anbetungsakt, dass sie diesen Gott Moloch anbeten. Daraus ist ja durch Götzendienst Gott richtet sein Volk. So ist auch passiert. Und das ist genau hier, was Verführung, Bileam verführt das Volk Israel durch sexuellen Dingen. Und er kriegt davon Geld. Und das ist genau hier. Und das Wort völlig hingegeben ist auch wirklich hier ausgegossen zu werden. Ja, diese Leute tun das. Sie schütten sich aus. Ihr Leben genau daraus. Ja, dieser ungerechte Strangopfer. Um Geld zu kriegen, um Einfluss, um anderen zu verführen. Und dann letzten. Die Rebellion Korachs. Korach ist ja Verwandter von Mose mit Datam und Abiram. drei Gruppen rebellieren gegen Mose und Aaron. Wir sagen, wir haben auch Autorität. Wir hören auch selber von Gott. Das ist genau hier das Problem. Ich sage, hey, ihr Lieben, wir können nicht gegen Gottes Autorität auflehnen. Gott hat seine Ordnung. Und so müssen wir leben. Diese Verweigerung, göttliche Autorität anzuerkennen, sich zu unterwerfen, sie wollen diese Gottesführung nicht, und deswegen sagen sie, nee. Und deswegen kommt Gericht, ihr wisst ja, heftige Dinge passieren. Gott sagte durch Mose, ihr geht ein bisschen weg von denen, weil es wird etwas passieren, was noch nie passiert war. Ihr wisst jetzt, was passiert, oder? Plötzlich öffnet sich die Erde. Sie wurde alles verschlungen. Das ist, wo dann Korach umgekommen ist. So, deswegen nochmal wegen dieser drei Tendenzen. Ja, ich opfere Gott, was ich will. Von irdischem Gewinn leiten lassen und verführen. Und dann auch gegen Gottes Autorität zu leben. Kommen die Menschen um. So. Wie sollen wir denn jetzt leben? Was sollen wir jetzt tun? Kurz vier Dinge. Sei bewusst, das ist der erste. Sei bewusst. Ja. Du musst Gottes Wort kennen. Du kannst nicht in Unwissenheit leben. Du kannst Gottes Wort studieren. Du kannst vom Gottes Wort dich prägen lassen. Deswegen ist es wichtig, deine Bibel zu lesen, deine Bibel zu studieren. Du musst es kennen. Amen. Kenn das Wort Gottes. Ja. Lass dein Denken verändern durch Gottes Wort. Zweitens, sei wachsam. Wacht und betet, sagt Jesus. Nicht einschlafen. Ja. Deswegen, hey, nur weil Pastor sowieso oder der solche Prediger sowieso irgendwie predigen, der ist gerade der Hip, der ist gerade jetzt der bekannteste Prediger oder Pastor, wer auch immer das ist, wie der auch heißt, bedeutet nicht, dass er immer einwandfrei ist, wenn er redet. Du musst es prüfen. Ähnlich wie beim Buchlesen oder jetzt Predigt hören, sage ich immer, ist wie beim Fisch essen. Man achtet auf die Gräten. Okay? Nur alles schlucken und dann hängt das hier. Geht nicht. Du musst prüfen. Stimmt das, was er sagt? Weil es gibt ja so viele Prediger, manchmal dann höre ich dann, hey, warte. Das ist so komisch. Das ist berühmte, jeder kennt. Aber nur weil er berühmt ist, verzappt er dann so einen Scheiß, Entschuldigung. Aber ich muss das wirklich so sagen, das ist wirklich ein. Geht nicht. Drittens, sei vorsichtig. Ja, prüft. Und dann nicht einfach so dein Geld dahin schicken. Spenden ist gut, wenn du spenden willst. Aber prüfen. Was bewirken sie? Was unterstützt du? Weil du kannst nicht einfach nur, ja, du kannst nicht dein Geld investieren in etwas, was falsch ist. Okay? Ist gut? Viertens, sei mutig. Mutig, wisse, was du glaubst und dann auch sag, was du glaubst. Wenn du das nicht glaubst, nee, das glaube ich nicht. Sagen, ja? Bitte nicht dafür entschuldigen, das, was du glaubst. Man muss da nicht. Und ich glaube, dass Jesus Christus gestorben ist. Dass er auferstanden ist. Dass er auch bald kommt. Auch wenn das wie ein Märchen klingt. Ja, aber das glaube ich. Verteidige den Glauben. Denn für den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Halt es fest. Das wird Mut fordern. Aber hab keine Angst, ja. Zeig ein Rückgrat. Steh. Gott wird dich segnen. Amen. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, diese großartige Beispiele, was Judas uns heute zweimal drei Beispiele. Herr, dass du Gericht ausübst gegen dein Volk, gegen die Engel. Und auch Sodom und Gomorra. Herr Vater, wir beten mich, dass du uns lehrst. Wir wollen nicht in Unglauben leben. Das, was du schon gesagt hast, und durch diese Unglauben, dass du sogar dein Volk vernichtest, so wollen wir nicht leben, sondern wir wollen wirklich im Glauben leben. Vertrauen, glauben, das, was du sagst, stimmt. Du wirst das erfüllen. Und wir wollen wirklich unter deiner Autorität leben. Gerne unter deiner Autorität leben. Weil deine Autorität ist gut. Du meinst es gut mit uns. Nicht wie diese Engel, die ihre Behausung verlassen haben. Ihre Grenze. Herr, wir wollen auch nicht in sexuellen Unmoral leben, wie Sodom und Gomorra, sondern wirklich heilig leben. Wie du sagst, seid heilig, wie ich auch heilig bin. Herr, wir wollen in Heiligkeit leben. Und wir wollen nicht den Weg Kains gehen, den Irrtum Bileams und auch diese Rebellion von Korach leben. Herr, wir wollen nicht das tun, was wir wollen, eigene Religion leben, Herr, sondern so leben, wie du bestimmt hast, dich anbeten, wie du es gesagt hast und gedacht hast. Dass wir nicht aus Profit Menschen verführen, Herr, sondern wirklich Menschen zu dir bringen. Auch nicht in Rebellion, Rebellion gegen dich, gegen Leiterschaft, sondern in Unterordnung leben. Hilf uns, wachsam zu sein, hilf uns, vorsichtig zu sein und auch hilf uns, mutig zu sein. Dafür geben wir dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen.